Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast für dich und ich bin einfach nur glücklich, dass Tobias Budde sich bereit erklärt hat, mit mir ein Gespräch über seine Geschichte und sein aktuelles Projekt zu führen. Tobi ist 28 Jahre alt und ist vor einiger Zeit an einer schweren Depression erkrankt, die dann auch einen Klinikaufenthalt zur Folge hatte. Jetzt möchte er seinen Beitrag dazu leisten, dass dieses Thema, über das wir in unserer Gesellschaft immer noch nicht gerne sprechen, enttabuisiert wird. Dazu hat Tobi vor 2 Wochen ein Kinderbuch veröffentlicht mit dem Titel »Es ist okay, traurig zu sein«. Dieses soll Kindern spielerisch zeigen, dass es vollkommen in Ordnung ist, über seine Gefühle, seine Schwächen zu sprechen und es eben auch vollkommen normal ist, wenn man nicht immer glücklich ist. Gerade in der aktuellen Zeit, in der wir viele Lockdowns hinter uns haben, die natürlich auch für uns Erwachsene sehr herausfordernd waren, ist dieses Thema aktueller denn je. Die Zeit der Lockdowns, in denen die Kinder nicht mehr in die Schule gehen konnten, sich nicht mehr mit ihren Freunden auf Spielplätzen treffen konnten, ihre Großeltern nicht mehr besuchen konnten und die Stimmung in den Familien durch beispielsweise gleichzeitiges Homeoffice und Kinderbetreuung sowieso schon sehr angespannt war, leistet dieses Buch einen sehr wichtigen Beitrag dazu, den Kindern eine Hilfe zu geben und zu zeigen, dass es eben vollkommen in Ordnung ist, wenn diese Zeit für sie herausfordernd ist. Jetzt möchte ich euch aber auch schon in den sehr interessanten Podcast entlassen. Also viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß mit Tobi Budde. Cool, also Tobi, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein Interview hier zu geben, beziehungsweise mit mir ein Gespräch aufzuzeichnen. Ich bin mega hyped und mega gespannt auf das Gespräch. Ich habe dich ja angeschrieben, nachdem ich gesehen habe, dass du dein erstes Kinderbuch veröffentlicht hast und fand die Message sehr, sehr spannend und dachte, okay, ich muss auf jeden Fall versuchen, dich hier auf den Podcast zu bekommen. Also erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch zum Release deines ersten Buches. Und bevor wir auf das Buch eingehen, würde ich dir gern noch eine andere Frage stellen. Ich habe nämlich auf deinem Instagram-Channel gesehen, dass du für Eurosport die Olympischen Spiele begleitest, beziehungsweise davon berichtest. Und ich bin selber ein großer Sportfan und habe früher als Kind und Jugendlicher auch in den Sommerferien, wenn die Olympischen Spiele waren, immer 3 Wochen mehr oder weniger durchgehend vor dem Fernseher verbracht. Deswegen interessiert mich das natürlich. Vielleicht kannst du ja da ein bisschen erzählen, was da genau dein Job ist, wie du Eurosport dort unterstützt und was auch so deine Erwartungen an die 3 Wochen sind es, glaube ich, Olympischen Spiele sind.
Ja, erstmal hallo zurück. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr. Ein sehr spannender Podcast, den ihr da auf die Beine gestellt habt und dementsprechend auch cool, da ein virtueller Gast zu sein zumindest. Bei Eurosport wird es so aussehen, dass ich im Endeffekt natürlich noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen alles an Bewegtbild produziere, verwalte und so weiter, was außerhalb vom Fernsehen stattfindet. Also über die digitalen Kanäle, seien es jetzt die sozialen Medien oder eben die Homepage, da sind ja dann auch einige Expertinnen und Experten vor Ort, die wir dann für Interviewgeschichten, für Analysen, für ein paar schnelle Fragen dann nutzen können und dann ja hoffentlich auch dementsprechend guten Content produzieren.
Cool. Auf welche Sportart freust du dich am meisten?
Ich bin ja großer Schwimmfan. Ehrlich gesagt kann ich selber nicht sonderlich gut und bin auch, ehrlich gesagt, keiner, der außerhalb der Olympischen Spiele schwimmen guckt, aber dann bei diesen Wettkämpfen ist es unfassbar spannend, viel Nervenkitzel. Ganz früher natürlich noch so Franziska von Almsick und sowas mitgemacht, Michael Phelps natürlich. Das ist finde ich sehr geil, muss ich sagen. Da habe ich Bock drauf.
Ja, nice. Ja, ist auch so ein bisschen der Reiz der Olympischen Spiele, dass man sich da Sportarten anschaut, die man sonst übers Jahr nicht so oft anschaut und die auch jetzt neben Fußball und vielleicht noch zwei, drei weiteren großen Sportarten nicht so die mediale Beachtung finden.
Total. Und es gibt ja auch so Sachen wie Bogenschießen oder so. Ich finde das schon fast meditativ, da irgendwie zuzuschauen. Ja, dann, also es ist einiges, einige so Hidden Champions. Ich glaube, dieses Mal ist ja auch, glaube ich, Skateboard mit dabei und so. Also echt, echt gute Geschichten und ja, bin mal gespannt, was man da so zu erzählen hat.
Ja, jetzt jagt bei dir ja das eine große Ereignis das andere sozusagen. Also vor den Olympischen Spielen hast du jetzt dein erstes Buch veröffentlicht. Ich glaube, es war diese Woche sogar. Aber korrigiere mich da.
Ja, vor 7 Tagen genau. Genau,
Okay.
das war.
Und ja, also wie bist du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu veröffentlichen, beziehungsweise ein Kinderbuch zu schreiben und auch zu gestalten, beziehungsweise gestalten zu lassen?
Also erstmal finde ich es natürlich super, dass ich sitze ja hier gerade am Niederrhein, also wie Herbert Grönemeyer sagen würde, tief im Westen, und dass es bis nach Ravensburg sozusagen vorgedrungen ist, das freut mich tatsächlich sehr. Wie bin ich darauf gekommen? Erstmal habe ich seit 4 Jahren noch eine kleine Schwester, also es ist so ein bisschen Patchwork at its best, ne? Dann hat man natürlich nochmal einen anderen Zugang auf Kinder und ja, beschäftigt sich dahingehend dann halt auch eben öfter damit. Und habe mir aber immer so die Frage gestellt, weißt du, ich liebe meinen Job und ich mache das auch gerne und so, aber ich bin keine Hebamme, ich bin kein Lehrer, kein Altenpfleger, kein Krankenpfleger und so weiter. Und würde halt eigentlich gerne mit dem, was ich kann oder mit den Ressourcen, die ich habe, was Gutes tun. Und dann kam ich halt da auf die Idee von einem Kinderbuch. So, der nächste Step war, worüber schreibt man? Weil irgendwie, wir gehen in den Zoo oder heute erkunden wir mal den Wald und sowas, hatte mir zu wenig Essenz. Und dann war es Ende letzten Jahres so, dass es mir persönlich sehr schlecht ging. Ja, ein tiefes Tal durchschritten, die Diagnose Depressionen bekommen und habe dann während eines Klinikaufenthalts halt diese Idee entwickelt, das Kinderbuch zu schreiben und zu nennen, es ist okay, traurig zu sein, weil ich halt der Auffassung bin, dass es selbst erwachsenen Menschen wie mir ja teilweise schon unfassbar schwer fällt, über sein Gefühlsleben zu erzählen. Also wie geht's mir? Und gerade was so negativ behaftete Emotionen angeht, habe ich mir gedacht, das ist für mich schwer, wie soll es für Kinder sein, die ja natürlich komplett gebeutelt sind von der Corona-Pandemie, die mental ja unfassbar auf sie einwirkt, ohne dass sie es vielleicht wissen. Ich glaube, das weiß keiner von uns, aber man kann, glaube ich, sagen, das wird seine Auswirkungen haben. Und so wollte ich den Kindern eine Stimme geben und sie dazu ermutigen, über ihre Gefühle zu sprechen mit dem Umfeld, mit Familie, dass es überhaupt nicht schlimm ist, traurig zu sein. Muss aber auch dazu sagen, es ist ja nichts, woran ich mich bereichern wollen würde. Ganz im Gegenteil, das Buch ist independent erschienen, also ohne Verlag, ohne ISBN-Nummer, gibt es nur über einen von mir eingerichteten Online-Shop, und die ganzen Einnahmen werden zu 100% dann an Einrichtungen gespendet, die sich kranke, psychisch kranke Kinder kümmern oder Kinder, die halt benachteiligt sind.
Ja, ich finde das eine sehr coole Herangehensweise. Meine beiden Podcast-Kollegen sind auch Lehrer bzw. angehende Lehrer. Und deswegen unterhalten wir uns oft darüber, wie man es schaffen kann, quasi Dinge, die aus unserer Sicht in der Gesellschaft falsch laufen, oder geändert werden sollten, quasi an die junge Generation direkt mitzugeben. Ob man da beispielsweise in der Schule mehr über solche Dinge sprechen kann oder sollte. Aber so ein Kinderbuch ist ja ein richtig cooler Ansatz, weil die Kinder das dann irgendwie für sich selber erkunden können. Und ihr habt das ja auch alles grafisch gestaltet. Das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen ja, leichter zu begreifen für die Kinder. Deswegen denke ich, dass das ein sehr cooler Ansatz ist. Magst du vielleicht mal so die wesentlichen Messages aus dem Buch, die du da an die Kinder versuchst zu transportieren, hier mit uns teilen?
Klar, erstmal hoffe ich natürlich, dass es den Kindern hilft. Ich bin ja kein ausgebildeter Pädagoge oder Psychologe. Deswegen vorweg vielleicht nochmal zu sagen, mit 28 kein Kind, Single da sein und so, die Leute denken sich vielleicht, was will der mir von Kindern erzählen? Also dann nochmal vorweg, wie gesagt, ich habe mir so ein bisschen die wissenschaftliche Grundlage und Essenz bei einer Kinderpsychiaterin geholt, mit der ich mich dann mehrere Stunden mal ausgetauscht habe. Wie wirkt sich das aus? Wie zeigt sich das? Wie kann man das angehen? Und habe dann das versucht, in Kindersprache sozusagen umzumünzen, sodass es dann irgendwie für Kinder verständlich ist, beziehungsweise wenn es ihnen vorgelesen wird, verständlich ist. Gar nicht so leicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also klingt vielleicht leichter, als es ist, das dann so ein bisschen für die Kleinen zu verfassen. Die Message ist einfach, dass es völlig in Ordnung ist, wenn es einem nicht gut geht, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss, dass Reden das A und O ist. Denn wenn man redet und kommuniziert, weiß der Gegenüber, wie man sich fühlt und dann kann man Lösungen finden oder daran arbeiten. Und das soll den Kindern dann irgendwie durch dieses Buch vermittelt werden. Das ist halt auch aktuell aufgezogen an der Corona-Pandemie, ne? Also die kleine Lotta, die ist 6, die kann nicht mehr regelmäßig in die Schule, kann ihre Großeltern nicht mehr sehen, kann nicht mehr zum Fußballtraining. Und das ist was, was sie sehr belastet. Und sie zieht sich zurück, hat keinen Appetit mehr, wird einfach nur gerne weinen, schämt sich aber, weil sie dann in der Schule beispielsweise auch sieht, wie Leute behandelt werden, ja, die traurig sind, die weinen und dann Heulsuse genannt werden. Und dann kommt sozusagen ein kleiner Perspektivwechsel. Dann gehen wir über zur Mutter Maria heißt die, und ja, gucken, haben dann so den Ansatz, wie sie daran geht und dass sie ihr immer wieder sagt dem Kind, du musst dich nicht schämen, es ist alles gut, rede mit mir, und nach löst sich dann auch die Blockade sozusagen. Und ja, sie sprechen und dann können Lösungen gefunden werden. Und natürlich als kleiner Spoiler vorweg, es gibt natürlich auch ein Happy End.
So muss es sein. Ja, und wie du sagst, ich denke auch, dass es aktueller denn je ist, weil die Pandemie und der ganze Lockdown ist ja für uns erwachsene Menschen auch herausfordernd, dass ja, man einfach weniger soziale Kontakte hat als davor, dass es ein bisschen unsicher ist, wie man in die Zukunft schaut und man nicht genau weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Und für so ein Kind ist es ja wahrscheinlich nochmal, ja, deutlich schlimmer oder herausfordernder, weil, wie du sagst, man kann seine Freunde nicht mehr sehen, man hat Online-Unterricht, sitzt quasi den ganzen Tag vor einem Laptop, kann nicht mehr in die Schule, kann nicht zu seinen Großeltern. Die Eltern, die Homeoffice machen müssen und sich gleichzeitig um das Kind kümmern müssen, sind wahrscheinlich auch besonders angespannt. Also es ist, ja, trifft wahrscheinlich sehr gut den Zahn der Zeit.
Ja, also die Rückmeldung, die bis jetzt kam, und das ist ja wie gesagt jetzt gerade mal eine Woche käuflich zu erwerben, ist tatsächlich auch so, dass mir ganz, ganz viele Eltern schon geschrieben haben oder aber auch Menschen, die selber psychische Probleme haben, ne? Das ist unfassbar schön, sage ich mal, dass sie mir das anvertrauen, dass sie so offen sind und darüber erzählen. Aber ja, das Problem sitzt ja ein bisschen tiefer, ja, dass man sowas machen muss, dass sie darüber reden, dass man das so im Verborgenen macht. Das sollte eigentlich nicht sein, ja, wofür man jemanden privat anschreiben muss, weil es einfach ganz natürlich ist und normal ist, auch wenn Instagram und Co. manchmal was anderes vermuten lassen, dass es einmal nicht gut geht. Und da ist es ganz wichtig, Leute zu haben, Familie, Freunde, näheres Umfeld, mit dem man sich eben austauschen und reden kann.
Ja, ich habe vorher noch einen Bericht vom Bundesgesundheitsministerium gelesen, und die haben geschrieben, dass im Laufe ihres Lebens 16 bis 20% der Deutschen einmal oder mehrmals eine Depression oder eine depressive Phase haben. Also im Prinzip fast jeder Fünfte. Und trotzdem ist ja immer noch, wie du sagst, so ein Tabuthema. Was denkst du? Du warst ja selber betroffen, aus deiner Sicht. Warum wird da so wenig darüber geredet? Und ich meine, über körperliche Krankheiten, wenn jetzt jemand Krebs hat oder andere schwere Krankheiten, da redet man ja immer drüber. Aber ja, psychische Krankheiten sind immer noch ja, ein Tabuthema. Was denkst du, woher das kommt oder woran das liegt?
Ich finde, so wirklich kann man das den Leuten auch gar nicht unbedingt vorwerfen. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine soziale Erwünschtheitstendenz, weil die Leute glauben, dass andere glauben, dass Weinen, Traurigsein, Wut schwach ist, dass man Probleme nicht selber lösen kann. Das ist irgendwie verwurzelt, glaube ich. Das kriegt man nicht von heute auf morgen weg. Aber so ist es eben nicht, und vielleicht ist das dann eben auch ein kleiner Schritt, dem entgegenzuwirken. Und Was eben auch ist bei anderen Krankheiten, Fleischwunden, Armbrüche und sowas, das ist konkret für die Leute, das ist greifbar, das ist vielleicht sogar haptisch und sichtbar. Aber bei Depressionen ist es halt eben nicht der Fall. Ne? Dann, das ist, und vor allem äußern die sich auch bei jedem unterschiedlich. Ja? Bei dem einen so, bei dem anderen so. Und der eine hat, keine Ahnung, hat vielleicht Prüfungsangst, der andere schläft nicht, der andere isst nicht. Es hat ganz, ganz viele verschiedene Arme, sage ich mal, Tentakeln, so eine Krankheit. Und das macht es unfassbar schwer, glaube ich, nachzuvollziehen. Und deswegen, ja, diese zwei Faktoren führen, glaube ich, dazu, dass sich Erkrankte vielleicht noch nicht so trauen, darüber zu sprechen. Aber ich will einfach nur Leute dazu ermutigen, dass es ganz, ganz wichtig ist, zu reden. Ich finde, heutzutage ist es egal, wo man herkommt, es ist egal, wen man liebt, und es ist auch egal, wenn es einmal nicht so gut geht. Wichtig ist, dazu zu stehen, darüber zu reden, und das ist alles völlig in Ordnung. Ein paar Trolle gibt es immer, ja, aber das ist so eine laute Minderheit. Draufgeschissen sind Volltrottel.
Ja, starke Message auf jeden Fall. Wie war das denn bei dir damals? Ist es was, was eher schleichend kam oder kam das von heute auf morgen? Und wann wusstest du dann, okay, ich kann das jetzt nicht mehr selber lösen, ich muss mir jetzt Hilfe von extern holen? Weil ist ja wahrscheinlich auch eine Überwindung, das dann offen sich selber einzugestehen, dass man das Problem jetzt nicht mehr für sich selbst lösen kann und eben zu einem Arzt oder zu einem Psychotherapeuten gehen muss.
Naja, klar, und am Anfang fühlt man sich ja auch super klein und mickrig irgendwie, ne? Man denkt sich, oh komm, ich schaff's noch nicht mal selber, meine Probleme zu handeln und so weiter. Nee, ich glaube, das ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Ich glaube, es ist dann irgendwie doch schon, wie du sagst, ein schleichender Prozess, der sich über Wochen, vielleicht auch Monate anbahnt. Bei mir war es dann Ende letzten Jahres so ein privates Ereignis, was das nochmal, ja, getriggert hat, so dass es dann irgendwie nachher auch gar nicht mehr ging. Also bei mir war es halt von nicht schlafen über sehr rapide Gewichtsabnahme bis hin zu dann doch nicht ganz unkonkreten Plänen, dem Dasein hier so ein Ende zu setzen. Und wenn man mich fragt, sage ich eigentlich immer, es war so einer der letzten hellen Momente, würde ich sagen. Ich hatte so ein Datum im Kopf, dass ich ja jetzt nicht mehr unbedingt mitmachen wollte. Und im letzten hellen Moment, ja, habe ich mir Hilfe gesucht und muss auch sagen, jetzt mit über einem Jahr, Quatsch, mit über einem halben Jahr, ja, Distanz ist es was, auf das ich sehr stolz bin, tatsächlich. Und das bin ich nicht oft, das ist, aber es war absolut richtig und sehr hilfreich.
Ja, ich denke, es ist auch ein absolutes Zeichen von Stärke. Also, wie wir gesagt haben, oftmals wird es ja in der Öffentlichkeit vielleicht eher als Schwäche bezeichnet oder man selbst denkt am Anfang darüber als Schwäche. Aber im Prinzip ist es ja ein absolutes Zeichen von Stärke, wenn man sich selbst diese Schwäche in Anführungszeichen, obwohl es ja keine Schwäche ist, eingesteht und da versucht, aktiv daran zu arbeiten, beziehungsweise sich Hilfe holt, dass es einem dann wieder besser geht.
Total. Und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, ja, man kann ja sagen, es ist eine Selbstfindung, ne? Und man weiß ja gar nicht, wo steht man im Leben, was geht ab und so. Und ich glaube, der Weg zu sich selbst ist sehr schwer und auch sehr schmerzhaft, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen das nicht machen, sich nicht mit sich selbst beschäftigen, reflektieren, sich mal die Zeit nehmen, ja, über gewisse Sachen nachzudenken. Also ich glaube, es ist immer einfacher zu sagen, ich lenke mich auf welche Weise, Art und Weise auch immer ab und nehme mir so den Raum, ja, die Zeit für mich zu nehmen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und vielleicht auch offensichtliche Probleme in den Griff zu bekommen. Und das machen halt viele nicht, ne? Auch das, wie gesagt, ja kein Vorwurf. Ich glaube, es ist halt sehr abstrakt, aber es ist ja auch klar, dass das je nach Ausuferung psychische Probleme auch ganz, ganz stark sich auf den Körper auswirken können. Und wie gesagt, ein langer, ein schmerzhafter Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Und der ist jetzt bei mir auch nicht vorbei. Ich glaube, es ist sowieso ein Weg, der hört ja gar nicht auf, ne? Also sich Sachen zu hinterfragen oder bei sich sein Handeln zu hinterfragen.
Ja, ich denke, es ist heutzutage halt auch sehr schwierig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und über sich selbst nachzudenken, weil unsere Generation muss sich ja eigentlich nie so richtig langweilen. Wenn mal ein bisschen Leere ist, dann können wir Netflix anschalten oder YouTube, Instagram. Es gibt so viel digitalen Lärm und wir können uns in jeder Minute mit 100 verschiedenen Dingen ablenken. Und da fällt es halt schwer, dann wirklich mal, ja, so die Ruhe und die Langeweile auszuhalten, in sich reinzuhören, wo dann vielleicht auch Probleme, die man hat, früher ja, hervorkommen, man früher auf die aufmerksam wird.
Ja, das hast du schön gesagt, das glaube ich auch. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sowas irgendwann immer sein Ventil findet und ausbricht. Und deswegen ja, kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Ich predige aber auch immer, und das sage ich wirklich oft, nicht immer, wenn ich mal traurig bin oder es mir nicht gut geht, bin ich ja gleich depressiv, ne? Also das kann bei mir auch sein, wenn ich Hunger habe, dann sagt man mir auch nach, sei ich unausstehlich oder wenn ich müde bin. Aber auch nicht immer, wenn man lacht, ist man eben nicht depressiv. Also das ist halt so ein bisschen das, ja, was ich schon sagte, das ist wenig greifbar, es ist schwer zu erklären. Und so ist es nun mal. Und ja, ich hoffe, dass wir alle irgendwie insgesamt dafür sorgen, dass das weiter enttabuisiert wird und eben nicht schlimm ist. Also in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld kann ich nur sagen, sehr, sehr feinfühlig und ja, gut aufgenommen worden. Und mich muss man auch nicht in Watte packen. Ich sage ja auch, ich bin ja kein Alien, ja, komme nicht vom Mars. Also ich kann auch noch herzlich über mich selber lachen und wenn auch für Späße zu haben, das ist auch noch ganz wichtig zu betonen.
Ja, und ich denke, du gehst ja da mit deinem Buch schon einen wichtigen Schritt und voran und auch jetzt hier, dass wir auf so einem Podcast darüber sprechen, das hilft ja dabei, bei immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen und das ein Stück weit zu enttabuisieren. Wie war das denn damals bei dir? Also wie bist du da wieder rausgekommen und wie war es dir jetzt wieder möglich, ein in Anführungszeichen normales Leben zu führen, also wieder normal zu schlafen, wieder Appetit zu verspüren, essen zu können? Wie lief da der Prozess ab oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Also ganz klar ist es das Umfeld, was einen leicht fallen lässt nur und ein bisschen abfedert. Ganz, ganz tolle Familie und Freunde. Dann ist es natürlich, muss man keinen Hehl draus machen, auch ein Stück weit Medizin, ne? Man wird ja dann auch so ein bisschen eingestellt, dass man auch mal eben eine ruhige Nacht hat, dass man eben fit in den Tag startet und das Gedankenkarussell ein bisschen gebremst wird. Und es war eine Zeit lang echt viel Sport. Es ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen, aber das werde ich auf jeden Fall nachholen. Und wenn ich dann bei Eurosport in München bin, da kann man ja auch herrlich joggen im Englischen Garten. Ja, es geht, wie es kommt, so ein bisschen schleichend. Es gibt jetzt keinen Tag, wo man sagt, der Schalter ist umgelegt. Ich weiß noch genau, ich glaube, einen Tag vor Weihnachten bin ich dann aus der Klinik gekommen und habe mich gar nicht in die Wohnung getraut. Das war für mich Horror. Und als ich dann drin war, habe ich mich gar nicht mehr rausgetraut, wollte gar nicht mehr unter Menschen. Meine Mama hat dann für mich Einkäufe erledigt, weil ich einfach dazu nicht imstande war, war mal einfach mit so vielen Kleinigkeiten überfordert. Aber jeder Tag, den man irgendwie übersteht, ist wirklich ein Kampf und ich habe das Gefühl, es wird dann Schritt für Schritt besser. Wenn ich jetzt 6 Monate zurückblicke und diesen Vergleich habe, man wird natürlich wehmütig, ja, weil ich weiß, wie war's von einem halben Jahr. Aber jetzt dann mit dem zeitlichen Abstand sieht man eben auch, es hat sich was getan. Und ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann und wie. Und es ist sicherlich auch noch nicht vorbei, aber es tut sich auf jeden Fall was.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Prozess, dein Buch zu schreiben, da auch nochmal eine sehr intensive Zeit war, weil du dich ja dann auch nochmal mit deiner eigenen Krankheit beschäftigt hast und das ganze Thema aufgearbeitet hast. Wie bist du damit umgegangen, beziehungsweise wie hat sich ja das Schreiben an sich für dich angefühlt?
Erlösend. Es war, hast du schon völlig recht, man befasst sich auch damit sich selber und ich würde auch sagen, in vielen Teilen ist es halt auch autobiografisch, ne? Seien es Personen oder Momente oder Sachen wie dass die kleine Lotta, also die Protagonistin, irgendwie dann nicht mehr so gut schläft, sich nicht mehr konzentrieren kann, nicht mehr so viel Appetit hat. Das waren sicherlich auch alles Sachen, die ich dann bei mir vorgefunden habe, um dann eben das so zu stricken, dass es für Kinder verständlich ist und nachvollziehbar. Also ja, kann man auch sagen, das ist nicht der primäre Zweck gewesen. Das ist ganz klar, dass man es enttabuisiert und Spenden sammelt für einen guten Zweck. Aber ja, dass man selbst sich da vielleicht wiederfindet und das verarbeitet, ist sicherlich auch ein netter Randaspekt. Nett in Anführungszeichen.
Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sich das anhören und denken, okay, hört sich krass an, ich will irgendwie vermeiden, dass mich selber sowas ergreift oder ich so eine Phase durchmache, gibt es aus deiner Sicht da Dinge, die man tun kann, um dem vorzubeugen? Also seien es Achtsamkeitspraktiken, oder eben das Auseinandersetzen mit seinem wahren Selbst. Was würdest du denen da raten, wie man da an sich arbeiten kann, dass so eine Situation vielleicht gar nie auftritt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit eben ein bisschen geringer ist?
Du hast natürlich völlig recht. Also so eine extreme Situation, die muss man natürlich oder sollte man tunlichst vermeiden. Wobei halt auch, was ja auch eben das Thema des Buches ist, selbst wenn man in so eine Phase kommt, wo es einem nicht gut geht, dass es völlig legitim ist, dass es völlig normal ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn man sich dann Hilfe holt. Ich glaube, wie man das vermeiden kann, ist für jeden unterschiedlich. Das Problem ist ja natürlich auch jetzt in Zeiten einer Pandemie, also gerade jetzt Ende letzten Jahres oder lange, lange Monate im Herbst und Winter. Ansonsten wäre immer der Tipp gewesen, lenk dich ab, ne? Der eine geht klettern, der andere tindert, der andere, keine Ahnung, fängt an zu backen und irgendwas, was einem Spaß macht. Das war natürlich unfassbar schwierig, auch sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, weil uns das alles weggebrochen ist. Also ich war vor 2 Tagen auch mal im Kino, da kriegst du ja fast Gänsehaut, ne? Das kennt man ja fast gar nicht mehr. Aber darum soll es nicht gehen. Aber ich glaube, dass jeder so ein bisschen einen Weg für sich finden muss, ne? Also ich hab auch schon von vielen gehört, dass die anfangen, Yoga zu machen, also auch ähnlich sportlich unbegabte oder biegsame Menschen wie ich, die sagen, es ist super anstrengend, aber es erdet einen, es holt einen voll runter, super hilfreich. Der andere, keine Ahnung, guckt sich eine Netflix-Serie an. Ich würde einfach immer, ich nenne es Soul Food, ja, mach das, was gut für dich ist.
Kann ich bestätigen, dass man da individuell für sich herausfinden muss, was einem gut tut. Bei mir ist beispielsweise so, ich mache sehr gerne Breathwork. Weiß nicht, ob dir Wim Hof was sagt. Ist so ein,
Tatsächlich nicht, aber du wirst mich jetzt hoffentlich aufklären.
ja, gerne. Also kann ich dir auch empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist ein Niederländer, der wird auch die Iceman genannt, weil der schon mit kurzer Hose ohne T-Shirt auf die letzte Basisstation des Mount Everest hochgewandert ist. Und er schafft es auch 2 Stunden in Eiswürfeln zu sein. Also in so einem Gefäß, das komplett mit Eis gefüllt ist, da drin zu stehen, ohne dass sich seine Körpertemperatur maßgeblich verändert. Und er macht es eben über Atemübungen. Also es funktioniert dann so, dass man 30 Mal tief ein- und ausatmet, dann die ganze Luft aus der Lunge lässt und dann für so lange, wie man kann, am Anfang vielleicht so 30 Sekunden bis 1 Minute, die Luft anhält, ohne Luft in der Lunge und das dann ein paar Mal wiederholt. Und bei mir ist auch so, wenn ich gestresst bin oder ja, es mir mal nicht so gut geht, ich ein bisschen niedergeschlagen bin, dann mache ich da 4, 5 Sätze davon, das geht dann 20 Minuten und danach ist man gefühlt wie ein anderer Mensch, also komplett entspannt die Probleme oder das Gedankenkarussell, das man davor vielleicht hatte, ist dann zumindest für eine Zeit lang gestoppt. Und ja, also es ist wirklich eine meiner oder meine Lieblingsachtsamkeitsübungen und meine Lieblingsentspannungsübung. Also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das mal
Das klingt
auszuprobieren.
also, dass man halt auch in sich reinhört und sich komplett konzentrieren muss. Das klingt auf jeden Fall wirklich, als wäre es eine willkommene Abwechslung.
Genau, auf jeden Fall. Ich schicke dir gerne mal einen Link auf Instagram. Dann kannst du mal
Unbedingt.
ausprobieren, wenn du Lust hast. Wir haben sogar unsere eigene gemacht, also eine geführte Atemmeditation auf YouTube. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn jetzt auch eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich das anhört und sagt, okay, ich fühle bei mir so leichte Tendenzen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Depression ist oder ob es mir halt einfach zurzeit nicht so gut geht, was würdest du denen raten? Sollte man sich sofort externe Hilfe suchen? Sollte man erstmal mit engen Freunden oder der Familie darüber sprechen? Was kann da helfen? Was ist da eine vernünftige Herangehensweise?
Ich glaube, man ist sich ja selbst am nächsten und man kennt sich ja auch dann am besten dementsprechend. Aber nichtsdestotrotz ist ein Vorfühlen im Verwandten- und Freundeskreis sicherlich nicht schlecht, ne? Also ob die vielleicht auch Beobachtungen machen, ist jemand leichter reizbar oder wieder das Beispiel, ist der Appetit weg, ist er immer müde und so. Und das würde ich beobachten. Aber dafür gibt es Ärzte, ja, dafür, also über unser Gesundheitssystem kann man sicherlich öfter mal streiten, aber sie sind da und man kann hingehen, ohne großartig sichtbare Kosten zu haben und bin auch der Meinung, dass man da an einer guten Stelle ist, ne? Und entweder kann er vielleicht schon helfen, es gibt ja auch viele homöopathische Sachen, oder er sagt halt, du, sieh zu, dass du Therapie kriegst, ne? Aber so ein erstes Abtasten oder Rumhorchen im engen Kreis ist sicherlich nicht schädlich.
Du hast vorhin noch gesagt, dass dir es auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit ist, das Thema öffentlicher zu machen und zu enttabuisieren. Was sind denn deine Ziele und Pläne, was das Thema angeht? Hast du noch weitere Projekte, die du angehen möchtest? Gibt es irgendwann eine zweite Auflage von meinem Buch? Weil ich habe auf Instagram gesehen, dass ein großer Teil schon bestellt wurde, beziehungsweise du kurz davor bist, ausverkauft zu sein sozusagen. Ja, was sind da deine Pläne für die Zukunft in diesem Themenbereich?
Ja, eigentlich ist ja so ein Corona-Ding auch, dass ich mir immer gesagt habe, ich fahre auf Sicht, ne? Weil es irgendwie gar nichts immer bringt, immer so weit in die Zukunft zu planen. Ich bin erstmal völlig, völlig überrascht und überwältigt, wie viele Bestellungen reinkommen. Meine Wohnung sieht mittlerweile aus wie ein Paketversand. Steht voll mit Umschlägen und Büchern und so. Deswegen lasse ich das erstmal so sacken. Ja, wäre schön, wenn ich nachdrucken lassen muss, weil das wäre ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage dementsprechend da ist. Wie es weitergeht, weiß ich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall weiter mich dafür einsetzen, in welcher Form auch immer, dass Menschen offen über sowas reden können und vielleicht auch wollen und die dazu ermutigen. Also mir haben Leute teilweise bei Instagram private Nachrichten geschrieben, dass ich ein Vorbild für die sei. Da war ich erstmal komplett überfordert mit. Das war ja auch schon irgendwie so, ja, unangenehm klingt so, als wäre es so schlecht, aber ja, man wusste ja gar nicht, wie man damit umgehen soll, weil ich habe ja nichts gemacht, außer ehrlich zu sein, ne? Und aber das ermutigt auch, dass es ein richtiger Schritt war, dass es ja, Nerv der Zeit trifft, den Zahn der Zeit und möchte mir das auf jeden Fall auch in Zukunft vornehmen, in welcher Form auch immer. Es stehen jetzt noch ein paar Wochen an, wo viel Arbeit ansteht, aber es wird auf jeden Fall einer meiner Lebensinhalte bleiben, definitiv.
Ja, cool. Und ja, ich freue mich auch mega darauf zu sehen, was da noch von dir kommt und bin sehr gespannt. Und du hast gerade so gesagt, ich habe ja nichts gemacht, außer ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Es braucht einfach mehr Ehrlichkeit und mehr Authentizität in unserer Gesellschaft, weil wenn jeder nach außen hin einfach immer die starke Person spielt, der nichts zu nahe kommt, dann ist es ja für Betroffene auch schwieriger, weil man eben denkt, ich bin damit alleine und die anderen sind alle so stark. Und für die ist das gar kein Problem. Aber wenn einfach mehr Leute ehrlich wären und zeigen würden oder auch darüber sprechen würden, wie es ihnen wirklich geht, dann macht es die Sache für jeden Einzelnen, dem es so geht, deutlich einfacher.
Du, ich meine, machen wir uns nichts vor. In diesem Instagram-Game sind die meisten von uns, auch ich. Und wenn ich irgendwo mal ein schön angerichtetes Essen poste oder dass ich ein cooles Interview mache oder irgendwo abhänge, was toll ist, ist es auch so und es ist auch schön, aber ich weiß auch, was zwischen diesen Fotos passiert und das ist auch ganz oft nichts, das ist auch ganz oft langweilig und das ist auch ganz oft traurig. Ja, und das postet man halt eben nicht, ist ja auch okay, es ist ja auch jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, man man ist einfach mehr als ein Instagram-Feed. Ne? Das ist alles, was dazwischen ist. Das bist auch du, das bist auch ich, bin auch ich. Und das gehört genauso zu unserem Leben. Und das sollte man nicht ausblenden, auch wenn man es nicht auf Fotos hat.
Ja, definitiv. Es ist halt auch schwierig heutzutage, wenn man von der Arbeit aus dem Büro heimfährt oder im Homeoffice sitzt oder aus der Schule heimkommt und man schaut in die Instagram-Stories und sieht hunderte Influencer, die irgendwo in Dubai am Strand chillen oder durch die Welt reisen und zumindest auf Instagram das geilste Leben haben, von dem jeder träumt. Aber wie du sagst, die haben auch nicht nur gute Phasen. Und auf Instagram oder auf Social Media generell lässt sich alles halt auch immer sehr schön darstellen.
Ja, ein Vater, der das Buch auch gekauft hatte, hat mir gesagt, seine Tochter hätte kürzlich mit ihm gesprochen und meinte, Papa, alle sind im Urlaub, das sehe ich auf Instagram. Dann sagte der Vater, ja, wer ist denn alle? Dann sagte sie so, ja, nur XY. Ne? Da siehst du ja schon mal, wie verzerrt das ist, ja, wenn es eine Person ist oder zwei und man schon von allen spricht, ja. Wir sitzen auch viel im Homeoffice. Es ist aber nicht wirklich Instagrammable, wie man sagt. Also es ist nicht schön, im Fotos darzustellen. Und das zeigt ja schon, wenn ein Kind schon so denkt, ja, ciao. Ne? Also.
Ja, voll. Das ist schon alarmierend, ja. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die wir allen unseren Interviewgästen stellen. Ich habe dir ja vorher schon ein bisschen erzählt, warum wir uns Paradise in Zeit nennen. Und ich würde gerne von dir wissen, was deiner Meinung nach passieren muss. Also kannst eine Sache nennen oder mehrere, dass jeder Mensch seinem inneren Paradies, seinem inneren Glück wieder einen Schritt näher kommt.
Boah, schwierig. Das ist, da könnte man ja fast noch mal 40 Minuten drüber reden. Was muss passieren, damit jeder seinem eigenen Glück ein Stück näher ist? Das ist eine gute Frage. Wie viel, ein Wort hast du gesagt?
Nee, du kannst eine Sache nennen oder mehrere. Also du kannst gerne auch ein bisschen ausführen. Also da haben wir keine Begrenzung.
Es ist auf jeden Fall Offenheit und Ehrlichkeit. Das haben wir auch thematisiert. Auch ich war nicht immer ehrlich, auch ich war nicht immer offen, aber es ist auf jeden Fall was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und so plakativ das klingt, es ist auch ganz klar Liebe. Und ich glaube, Liebe ist, ich sehe es ja gerade, das sehen die ZuhörerInnen ja nicht. Hinter dir ist ja auch so ein Hund auf dem Poster. Liebe kann ja auch von einem Hund kommen. Ja? Also Hundeliebe ist ja so bedingungslos, ob das jetzt ein Tier ist, Familie, Freunde oder das Liebe gibt es ja auf so, so viele verschiedene Arten und Weisen und ich glaube, das ist wirklich auch ein Schlüssel zum Glück. Aber auch da die Selbstliebe, das ist auch ganz, ganz schwer, ja, Self-Care und mit sich selbst im Reinen sein, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo ich sage, wenn man sich selbst liebt und mit sich selbst im Reinen ist, was ich zum Beispiel auch ganz, ganz lange überhaupt nicht war, nicht immer noch nicht perfekt, also habe da immer noch viele Probleme mit, aber das ist auch ein Schlüssel zum Glück, weil das strahlt man, glaube ich, auch aus dann.
Sehr schön, kann ich auf jeden Fall alles zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Wenn unsere ZuhörerInnen jetzt sagen, okay, die fanden mega nice, was du gesagt hast und würden gerne mehr von dir hören oder sehen, wo kann man dich finden?
Es ist ja, das haben wir gerade so darüber geredet, dass das Leben nicht nur auf Instagram stattfindet. Nein, aber klar, also bei Instagram bin ich einfach unter meinem vollen Namen Tobias Budde zu finden, @TobiasBudde. Werde auch sicherlich außerhalb des Kinderbuches mal wieder Sachen aus meinem Job posten, aber das ist jetzt aktuell erstmal omnipräsent und ja, bei Facebook habe ich halt nur eine private Seite, aber ich freue mich über jeden, der sich vielleicht auch austauschen will, darüber reden will oder einfach mal eine Meinung hören möchte.
Cool. Verlinken wir natürlich auf jeden Fall in den Shownotes auch die Seite, wo man das Buch bestellen kann. Und ich habe auch gesehen, du hast auch einen eigenen Podcast, oder? Zwar zu einem ganz anderen Thema, eher zum Sportthema, aber da kann der ein oder andere ja sicher auch mal reinhören.
Ja, tatsächlich. Der ruht momentan. Ich habe es dann, weil es so cool klingt, habe ich Sommerpause genannt, aber mit der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen hätte ich es einfach nicht mehr geschafft, weil das tatsächlich ein täglicher Podcast ist, dann aber auch nur so snackable, sage ich mal, 2 bis 5 Minuten. Und dann behandelt man immer ein Sportereignis aus der Vergangenheit, was an dem Tag stattgefunden hat. Keine Ahnung, was weiß ich, 18. August. Und dann im Jahre 1915, irgendwie sowas. Und ja, das ist rund um Sport. Und ich meine, ich bin ja absoluter Fußballfanatiker, hab mir aber auch da fest vorgenommen, eben nicht nur Fußball zu machen. Also da war Reiten dabei, Leichtathletik dabei, Golf war dabei, Boxen ist dabei. Also irgendwie alles, wo ich dann sage oder hoffe, dass Leute, die irgendwie auf dem Weg zur Arbeit schnell mal 2, 3 Minuten Zeit haben, sich das anhören und denken, ah ja, da war ja was. Oder, ah cool, das wusste ich noch nicht.
Ja, hört sich cool an. Tobi, von meiner Seite herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dich, deine Geschichte in dein Buch zu sprechen. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ich finde ja dich sehr inspirierend, dass du so ehrlich über das Thema sprichst. Und ich denke, da können sich viele noch eine Scheibe abschneiden und dich auch in der Hinsicht auf jeden Fall als Vorbild ansehen. Vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, das Dank gebe ich gerne zurück. Schön, dass wir uns so austauschen konnten und ja, danke dir.
So, ich denke, dem Ganzen ist nichts hinzuzufügen. Ein wirklich super spannendes und vor allem extrem wichtiges Thema. Und wenn du dazu beitragen willst, dass dieses Thema noch weiter enttabuisiert wird und in der Gesellschaft offener darüber gesprochen wird, dann teile diese Folge doch mit deinen Freunden, dass mehr Leute für dieses Thema sensibilisiert werden. Wenn du außerdem mehr solcher Themen von uns hören willst, dann folge uns doch auf Instagram unter paradise-insight. Dort verpasst du dann keine News mehr zu aktuellen Folgen oder anderen Themen. Über 5 Sterne auf Apple Podcasts freuen wir uns außerdem sehr. In diesem Sinne, bis nächste Woche, mach's gut, ciao.